Ich bin an der Universität Basel Professor für physikalische Chemie, also eine Disziplin der modernen Naturwissenschaft. Was ist Chemie? Was ist Physik? Das ist eine Frage, die am allerwenigsten die Nobelpreisträger für Chemie und Physik beantworten können. Das klingt hart, aber der Grund dafür liegt in der Antwort. Ich muss mich ja hier sehr konzentriert fassen. Ich habe 30 Minuten Zeit. Chemie und Physik beruhen auf einem, auf das bloße Wie der Dinge eingeengte Fragen. Es wird bloß nach dem Wie gefragt. Das Was ist ausgeklammert. Oder anders gesagt, es wird bloß nach den Quantitäten gefragt, die Qualitäten sind ausgeklammert. Es wird nach den Mess- und Berechenbarkeiten gefragt. Das ist die heutige Chemie und Physik. Ein modernes Chemie- und Physikstudium und eine Chemie- und Physikkarriere besteht aus bloßem nach dem Wie der Dinge fragen, und natürlich ist die Antwort auch entscheidend, das gewusst wie, oder wie es heute ja heißt, das Know-how. Ein modernes Naturwissenschaftsstudium ist ein ausschließliches Know-how-Studium. Jene mit dem besseren Know-how sind heute die materiell mächtigeren. Moderne Waffen sind immer komplizierte physikalisch-chemische Systeme. Nun, das ist auch der Grund, warum ausgerechnet die Nobelpreisträger für Chemie und Physik die Frage, was ist Chemie und was ist Physik, am wenigsten beantworten können. Denn man erhält heute bloß dann einen Nobelpreis in Chemie und Physik, wenn man ganz konzentriert und ausschließlich nach dem Wie fragt. Nach den Berechenbarkeiten, nach den Messbarkeiten. Es bleibt keine Zeit für das Was. Und deshalb wissen heute die Naturwissenschaftler täglich besser, wie sie tun, und täglich weniger, was sie tun. Sie sehen, es ist eine Frage, die die Verantwortung betrifft, die moralische Verantwortung. Denn jemand, der bloß weiß, wie er tut, aber nicht weiß, was er tut, kann moralisch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das Kind, das das Know-how für das Anreißen des Streichholzes hat und das Haus anzündet, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es hat wohl gewusst, wie es tut, aber hat nicht gewusst, was es tut. In dieser Situation sind die modernen Naturwissenschaftler, weil sie bloß nach dem Wie der Dinge fragen und nicht nach dem Was. Man darf selbstverständlich messen, berechnen, nach dem Wie fragen, aber etwas darf man nicht tun. Man darf nicht behaupten, die Welt sei nichts anderes als eine Summe von Messbarkeiten, von Quantitäten. Die Qualitäten seien bloß eine Summe von Quantitäten. Das ist dann nicht mehr Wissenschaft, das ist Glaube an die Wissenschaft. Und das kann ich Ihnen versichern, es braucht einen starken Glauben, um an die Wissenschaft zu glauben. Einen viel stärkeren. Es braucht einen viel stärkeren Glauben, als um an Gott zu glauben. Die Menschen sind heute also eigentlich sehr gläubig, eben wissenschaftsgläubig, aber sie glauben an etwas eigentlich, das man nicht glauben, sondern wissen soll. In der Wissenschaft soll man wissen und nicht glauben. Wenn man in der Wissenschaft glaubt, entwissenschaftlicht man die Wissenschaft zu einer Ideologie, zum Beispiel zur Ideologie des Materialismus. Nur ein Beispiel im Bereich Quantitäten, Qualitäten. Jeder Gymnasiast muss heute antworten auf die Frage, aus was besteht Wasser? Muss der Gymnasiast sagen, Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist falsch. Wasser besteht nämlich aus Wasser und sonst aus nichts. Wasser ist Wasser. Wasser in der chemischen Analyse, wenn chemisch das Wasser analysiert wird, so entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Es entsteht. Aber Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff, sondern es besteht eben aus Wasser. Wenn man nun meint, dass Wasser sei eben messbar mit Hilfe von chemischer Analyse, so geschieht mit dem Wasser das, was jetzt geschehen ist. Es wird verwüstet, zerstört und vergiftet. Das ist das erkenntnistheoretische Problem der modernen Naturwissenschaft. Wenn eben behauptet wird, dass sogar das Leben nichts anderes sei als eine Summe von Chemie und Physik, so wird eben das Höchste, das auf der Erde existiert, das Leben gefährdet. Es wird bedroht durch eine Anschauung, die behauptet, die Welt sei letztlich nichts anderes als ein kompliziertes physikalisch-chemisches System. Ich sage ja das als Naturwissenschaftler. Die Kritik, die Sie hören, geht nicht gegen die Wissenschaft als solche, sondern die Kritik gilt dieser Wissenschaft, die meint, alles sei mess- und berechenbar. Leben ist eben nicht mess- und nicht berechenbar. Je höher das Leben steht in der Schöpfung, umso unberechenbarer wird es. Das Unberechenbarste, das es gibt, ist der Mensch. Der Mensch kann nicht berechnet werden, weil er frei ist. Berechenbar ist die Maschine. Sie ist nicht frei. Aber der Mensch ist eben keine Maschine, ist kein Mechanismus, ist ein Lebewesen und überdies das Lebewesen, das eine Geistseele hat, die ihm die Freiheit gibt. Die Maschine ist nicht frei. Man könnte sagen, die einzige Freiheit, die die Maschine hat, ist die Panne. Dann befreit sich die Maschine. Sie wissen, wie unangenehm das sein kann, besonders dann, wenn die Maschine ein Automobil ist. Ja. Der Mensch ist frei. Sie können, um jetzt auf das Problem einzugehen, das im Titel des Vortrages steht, alle Messinstrumente, die es gibt, auf alle Lebewesen anwenden, die es gibt. Alle physikalisch-chemischen Messinstrumente, und es gibt sehr viele. Ja, was zeigen die denn an, wenn man das macht? Die zeigen physikalisch-chemische Größen an. Sie zeigen das an, für das sie gebaut worden sind. Man darf ja das auch erwarten bei den Preisen, die die Dinger kosten, dass sie das anzeigen, für das sie gebaut worden sind. Ein Voltmeter zeigt eine elektromotorische Kraft, ein pH-Messgerät beispielsweise eine Wasserstoff-Ionenkonzentration, ein Photometer eine Lichtintensität und so weiter. Jetzt darf man nicht einen erkenntnistheoretischen Kurzschluss ziehen. Nämlich zu meinen, weil man ein Leben lang mit physikalisch-chemischen Geräten immer physikalisch-chemische Größen gemessen hat, deshalb wird es nichts anderes geben als physikalisch-chemische Größen. Das ist ein erkenntnistheoretischer Kurzschluss. Und jene Mediziner, die wissenschaftsgläubig sind, die ja eben auch wissen, wenn ich alle Geräte, die es gibt, auf den Menschen anwende, dann zeigen die immer etwas an, eben dasjenige, für das sie gebaut worden sind. Wenn die nun meinen, der Mensch sei auch nichts anderes als ein physikalisch-chemisches System, so sind sie im Irrtum. Weil eben das Entscheidende nicht messbar ist, das Leben, und beim Menschen vor allen Dingen die Freiheit seiner Geistseele. Man kann sagen, physikalisch-chemische Prozesse sind für das Leben notwendig, aber nicht hinreichend. Zweifelt niemand daran, dass die Lebewesen an physikalisch-chemische Prozesse gebunden sind, aber es reicht nicht aus für das Leben. Diese Prozesse sind lediglich notwendig, aber sie sind nicht hinreichend. Die Gleichung der Materialisten, eben jener, die an die Wissenschaft glauben, statt dass sie wissen, was wissbar ist, und den Glauben den Dimensionen der Religion überlassen, wo nicht gewusst, nicht bewiesen werden kann. Diese Materialisten, die eben glauben, das Leben sei eine Summe von Chemie und Physik, haben diese Gleichung aufgestellt, Leben gleich Chemie plus Physik und Schluss. Das ist eine ganz gefährliche Lüge, weil nämlich eine Halbwahrheit zur ganzen Wahrheit proklamiert wird. Eben physikalisch-chemische Prozesse sind notwendig, aber nicht hinreichend für das Leben. Das ist die Gefahr dieser Lüge, der materialistischen Lüge, weil eine Halbwahrheit zur ganzen Wahrheit proklamiert wird. Die wirkliche Gleichung, die heißt anders, die heißt Lebewesen gleich Leben plus Chemie plus Physik, dann stimmt's. Das ist die ganze Gleichung. Aber eben, das Leben ist nicht messbar, ist nicht berechenbar, ist eben keine Quantität, sondern ist eine Qualität. Frage: Was für eine Maschine kann gebaut werden? Antwort: Jede Maschine, die den Gesetzen der Chemie und Physik nicht widerspricht, kann gebaut werden, die läuft. Wenn diese Maschine den Gesetzen des Lebens widerspricht, macht das nichts, sie läuft trotzdem. Und das sind unsere Maschinen, meine Damen und Herren. Sie beruhen bloß auf den Gesetzen der Chemie und Physik, auf den Gesetzen des Toten und bedrohen deshalb das Leben auf der Erde immer mehr und mehr. Sie haben allerdings eine verführerische Eigenschaft. Sie bringen uns viel Bequemlichkeit und Komfort, aber der Preis dafür ist das Leben. Jede Maschine, die den Gesetzen der Chemie und Physik nicht widerspricht, läuft. Wenn sie den Gesetzen des Lebens widerspricht, macht das nichts, sie läuft trotzdem. Dieser Vortrag soll ein Plädoyer sein für eine Naturwissenschaft und Technik, die zuerst die Gesetze des Lebens berücksichtigt und dann Chemie und Physik verwendet, dass zuerst gefragt werden soll, wie verhält es sich gegenüber dem Leben, und dann darf Chemie und Physik angewendet werden, wie die Lebewesen das ja auch tun. Sie verwenden ja Chemie und Physik, eben wie ich schon gesagt habe, physikalisch-chemische Prozesse sind notwendig, aber eben nicht hinreichend für das Leben. Wir dürfen Physik und Chemie anwenden, aber immer unter Berücksichtigung der Gesetze des Lebens. Und da haben wir die Kalamität der heutigen Naturwissenschaft. Sie weiß sehr gut, wie Leben ist, aber sie weiß nicht, was Leben ist. Und wir bräuchten dringend eine Naturforschung, die nach den Qualitäten forscht und nicht bloß sich auf die Quantitäten beschränkt. Ich sage noch einmal, man darf messen, man darf berechnen, aber man darf nicht behaupten, es sei alles mess- und berechenbar, sonst verlassen wir den Boden der Wissenschaft und steigen in eine Ideologie ein, in die Ideologie des Materialismus. Ein anderes Beispiel für die Kurzschlüssigkeit materialistischen Denkens steht heute noch in den Chemielehrbüchern. Wird heute behauptet in den Chemielehrbüchern, es gibt keine Vis Vitalis, keine Lebenskraft. Das hätten die Chemiker bewiesen. Und zwar mit was haben die das bewiesen? Mit Harnstoff, meine Damen und Herren, ausgerechnet mit Harnstoff. Wie? Eben, es gab eine Zeit, erste Hälfte des letzten Jahrhunderts, da hat man behauptet, es gäbe chemische Stoffe, die seien nur mit Hilfe einer Vis Vitalis herstellbar. Also sie bräuchten das Lebewesen, um entstehen zu können. Und dazu gehörten eben auch die Stoffwechselprodukte, zum Beispiel der Harnstoff. Und nun hat der Chemiker Wöhler durch Thermolyse von Ammoniumcyanat feststellen können, dass Harnstoff durch Erhitzung von Ammoniumcyanat entsteht. Und was ist dann sofort behauptet worden? Er hat dann auch geschrieben, dem Chemiker Berzelius nach Schweden: Lieber Berzelius, ich kann Harnstoff machen ohne einen Hund, ohne eine Katze, ohne eine Kuh und sogar ohne mich selber kann ich Harnstoff machen, eben durch Thermolyse von Ammoniumcyanat. Und sofort wurde eben in der Begeisterung, die damals in diesem Zeitalter des aufkommenden Materialismus, der Aufklärung so gewirkt hat, behauptet, aha, also gibt es keine Vis Vitalis, weil vorher behauptet wurde, Harnstoff kann nur durch Vis Vitalis entstehen oder jetzt entstehen konnte nur durch chemische Umlagerung, ist die Schlussfolgerung, also gibt es keine Vis Vitalis. Das ist ein Kurzschluss. Der Fehler liegt eben dort, dass man früher behauptet hat, es gäbe organisch-chemische Stoffe, deshalb hat man sie auch organisch-chemisch genannt, in der Meinung, es bräuchte Organe, um sie zu synthetisieren. Weil man behauptet hat, die organischen Stoffe könnten nur in Lebewesen entstehen, glaubte man von dem Moment an, wo man eben organische Stoffe durch Synthese herstellen konnte im Laboratorium, es gäbe jetzt keine Vis Vitalis. Der Fehler liegt eben vorher bei der Behauptung, es bräuche eine Vis Vitalis zur Herstellung von organischen Stoffen. Und dieser Denkfehler steht immer noch in den Chemiebüchern. Es sei bewiesen durch die Harnstoffsynthese, dass es keine Vis Vitalis gibt. Ja, schauen Sie, da könnte man auch sagen, zum Beispiel das Kohlendioxid, die Kohlensäure, ist ja auch ein Stoffwechselprodukt. Sie alle atmen Kohlensäure aus. Bräuchte eine Vis Vitalis, aber jeder weiß ja, dass man Kohlensäure, Kohlendioxidgas herstellen kann, indem man Kohle verbrennt. Nicht? Also der Rückschluss ist offensichtlich. Ist aber geblieben, man bestreitet die Existenz der Vis Vitalis, der Lebenskraft. Und so kommen wir zu einem wichtigen erkenntnistheoretischen Problem, zum Problem der Kräfte. Wie sehen Kräfte aus? Kann man Kräfte wahrnehmen? Nein, meine Damen und Herren, man kann sie, die Kraft selber, nicht wahrnehmen. Schauen Sie, dieser ganze Raum ist voll Schwerkraft. Wie sieht sie aus, die Schwerkraft? Sie ist nicht wahrnehmbar. Wahrnehmbar sind lediglich die Auswirkungen der Kräfte. Und die Auswirkungen der physikalisch-chemischen Kräfte sind eigentlich die Kräfte der Atome, sind letztlich nur zwei, nämlich Geschwindigkeitsänderung und Deformation von Materie. Sie wissen alle, wenn Sie etwas loslassen, ändert sich die Geschwindigkeit des Körpers, er wird beschleunigt, oder der Stuhl, auf dem Sie sitzen, wird durch Ihr Gewicht deformiert. Sind letztlich diese beiden Auswirkungen, an welchen wir die Kräfte der Chemie und Physik wahrnehmen können. Und es würde ja niemandem einfallen zu bestreiten, dass diese Schwerkraft existiert oder dass die elektrischen Kräfte, die magnetischen Kräfte existieren, weil man sie nicht direkt sehen kann. Auch magnetische Kräfte sind in dem Raum, das Kraftfeld der Erde, das magnetisch ist da, aber eben sie brauchen den Kompass, um es feststellen zu können. Auch wieder Beschleunigung der Kompassnadel. Es wäre also absurd zu behaupten, weil man die Kraft direkt nicht wahrnehmen kann, es gäbe sie nicht. Die Auswirkungen kann man wahrnehmen. Und jetzt kommt für das Leben etwas Entscheidendes. Die Lebenskraft kann man auch nicht wahrnehmen. Ist nicht sichtbar, ist sinnlich nicht wahrnehmbar. Aber doch die Auswirkungen. Das Wachstum der Lebewesen, gibt es etwas Wunderbareres an Auswirkungen als das Wachstum der Lebewesen? Und deshalb ist es doch absurd zu behaupten, es gibt keine Vis Vitalis, weil sie nicht messbar ist mit physikalisch-chemischen Messgeräten. Aber wahrnehmbar ist sie mit den, wie Goethe sie ja genannt hat, empfindlichsten Messgeräten, die es gibt, mit den Lebewesen, können wir es wahrnehmen. Die Gestaltbildung der Lebewesen. Die Vis Vitalis existiert, die Lebenskraft. Und das ist wichtig bei den Heilstoffen. Zu wissen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Heilstoffen, die mit der Vis Vitalis entstanden sind, das sind die Naturheilstoffe, und jenen Heilstoffen, die einfach nur durch chemische Analyse entstanden, durch chemische Synthese entstanden sind. Ich möchte jetzt die rein chemischen Heilstoffe nicht ablehnen, aber es ist eben verkehrt, wenn eine wissenschaftsgläubige Medizin behauptet, es würde doch gar kein Unterschied bestehen, zum Beispiel zwischen einem Vitamin C, das in den Früchten gewachsen ist, und dem Vitamin C, das synthetisiert wurde in den Reaktoren der chemischen Fabriken, sei kein Unterschied. Messbar ist er nicht, aber feststellbar an den Auswirkungen in den Lebewesen. Ist ein Unterschied, ob Sie Ihr Vitamin C durch Tabletten der Firma Hoffmann-Larosch einnehmen oder irgendeiner anderen Chemiefirma oder in Form von Früchten, Orangen, Äpfeln, Kirschen und so weiter, wo dieses Vitamin C drin ist, ist ein eindeutiger Unterschied. Da ist eben die Vis Vitalis, die Lebenskraft, mitwirksam. Und es ist auch tatsächlich festzustellen, dass die Wirkung auf den Menschen verschieden ist. Nicht direkt messbar mit einem Messinstrument, das einen Zeiger hat, aber eben feststellbar über die Lebensdauer der betreffenden Menschen hinweg. Nur etwas ist messbar zwischen dem Vitamin C der Fabriken und dem Vitamin C, das in den Früchten wächst. Das ist eindeutig messbar, das muss ich doch auch noch sagen. Um 1 Kilogramm Vitamin C künstlich in den Reaktoren der Fabriken zu erzeugen, gibt es etwa 10 Kilogramm giftige Abfallstoffe, Abgase, Abfallstoffe. Pro Kilogramm hergestelltes, synthetisch hergestelltes Vitamin C, 10 Kilogramm giftige Abfallstoffe. Ist doch ein Unterschied gegenüber dem Vitamin C, das zum Beispiel in Zitrusfruchtplantagen wächst. Da gibt es keine giftigen Abfallstoffe. Es gibt Sauerstoff, es gibt Stoffwechselprodukte der Plantagen, ein großer messbarer Unterschied. Und ich würde meinen, es wäre besser, als eine Vitamin-C-Anlage zu bauen in einer chemischen Fabrik, Zitrusfruchtplantagen aufzubauen, in Spanien beispielsweise, wo es ohnehin schwierig wird, eben mit Arbeitsplätzen. Nun, ich habe noch der Herr Kollege von Breitenbach steht schon hinter mir. Ich habe aber notiert, ich hätte Zeit bis 08. 08, also noch 6 Minuten Zeit. Ich habe eine halbe Stunde eingeplant für das Referat. Und nun kommt die wichtigste Kraft, von der muss ich jetzt doch auch noch sprechen. Die Kraft, die noch viel stärker ist als die Lebenskraft. Wir haben also kennengelernt die physikalisch-chemischen Kräfte, die Lebenskräfte. Und jetzt kommt die stärkste Kraft, die es gibt. Und das ist die Kraft des Gebetes, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen das nicht als Pfarrer, ich sage es Ihnen als Naturwissenschaftler, wenn Sie wollen, als harter oder knallharter Naturwissenschaftler, ist die Kraft des Gebetes. Und es wäre ebenso verkehrt zu behaupten, es existiert diese Kraft nicht, weil man sie nicht sehen kann. Aber die Auswirkungen sind eben auch feststellbar. Und das einzige Problem, das existiert, ist eben das, dass jene, die nicht beten können, behaupten, das Gebet hätte keine Wirkung, hätte keine Kraft, aber versuchen es nicht einmal mit dem Gebet, tun es nicht. Sagen, es hat doch gar keinen Sinn, lernen aber nicht beten und sagen einfach, es hat keinen Sinn, mit Gott kann man nicht sprechen. Einer, der so argumentiert, gleicht etwa jenem, der geht nach Frankreich, lernt aber nicht Französisch und kommt nach 14 Tagen zurück und sagt, es hat keinen Sinn, mit den Franzosen kann man nicht reden, nicht wahr? Es kann für einen Menschen viel geistige Arbeit sein, beten zu lernen, wenn er es nicht mit der Muttersprache gelernt hat, die zu Gott hingewendete Sprache nicht mit der Muttersprache gelernt hat. Kann viel geistige Arbeit sein. Ja, wer hat heute am meisten Schwierigkeiten mit dem Gebet? Das sind die Intelligenten, meine Damen und Herren. Und wer ist heute nicht intelligent bei diesen Schulen, die wir haben? In unseren Schulen züchten wir ja tatsächlich großkopfige Schrumpfherzen und die Herzensbildung bleibt einfach weg, nicht? Alles in den Kopf, alles mit dem Applaus, nehmen Sie mir Sekunden weg, ich bitte Sie, lassen Sie es nicht. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie viel geistige Arbeit es sein kann, für einen intelligenten Wissenschaftler beten zu lernen. Damit möchte ich schließen. Die Sprache zu lernen, die zu Gott hingewendet ist. Ich lese Ihnen jetzt einen Text auf Deutsch. Es kommt aus meinem Fach, das Quantenmechanik. Sie werden die Wörter verstehen, aber das Wort nicht, den Sinn nicht, den Text nicht. Hören Sie sich das einmal an. Man gehe aus von der Hamilton-Jacobischen Differentialgleichung und suche durch eine beliebige Transformation solche Variable, dass die Gleichung durch Separation der Variablen gelöst werden kann. Das heißt, SH gleich Integral von PH als Funktion von QH, Alpha I bis Alpha X nach DQ. Führt man diese Integration über den ganzen Variabilitätsbereich von Q aus, so wird. Ist interessant, nicht wahr? Kann ich weiterlesen, bis Sie tatsächlich, Kollegen von Breitenbach, bitten, ich soll jetzt aufhören. Höre auf. Aber ich möchte Ihnen jetzt einen Text sprechen, der ist für Dutzende Millionen nur Deutschsprechende ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik für einen Nichtphysiker. Wenn Sie mich fragen, was Sie tun müssten, um auf den Text zu verstehen, den ich soeben vorgelesen habe, 3 bis 5 Jahre Physikstudium, gibt Tausende, die lesen das wie irgendeine Zeitung, weil sie es gelernt haben. Den Text, den ich Ihnen jetzt spreche, ist für Dutzende Millionen nur Deutschsprechende mangels religiöser Bildung ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik für einen Nichtphysiker. Und dieser Text heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.